Also man muss das eigentlich mal gesehen haben und deswegen lohnt es sich am Samstag hier auf das Kirchengrundstück zu kommen, Samstagvormittag. Man muss es mal gesehen haben, was in unserer Wohlstandsgesellschaft weggeschmissen wird. Beziehungsweise weggeschmissen würde, wenn es die Jeffersche Tafel nicht gäbe. In den vergangenen Monaten habe ich mehrfach erlebt, dass der blaue Ford Transporter hier aufs Grundstück fuhr und dann öffneten sich die Türen, wie in der Geschichte Sesam, öffne dich. Und dann standen dort die Kisten voller Brot und Brötchen, Obst und Gemüse, Süßigkeiten und Kuchen und so weiter und so weiter. Und all diese guten Sachen warten dann auf Menschen, die kommen, um diesen Segen und diese Gaben mit nach Hause zu nehmen. Allerdings nicht alles, was im Transporter sich befindet, darf unter die Leute gebracht werden. Das habe ich bei Enno Tamling gelernt, der auch in der letzten Woche Geburtstag hatte. Gottes Segen. Du standest da noch nicht auf der Liste, deswegen hat er dich da übersehen. Und zwar hat Enno mir gesagt, dass das Gesundheitsamt dagegen ist, dass Waren, die schon einmal in einem Kühlschrank oder in einem Kühlregal gelagert haben, zur Verteilung kommen. Die dürfen also nicht verteilt werden und die Leute, die dort mitarbeiten, die dort am blauen Transporter stehen, die schieben dann diese Waren ganz nach hinten. Wofür eigentlich? Um sie nachher einfach auf dem Müllplatz zu entsorgen. Die besten Sachen, läuft einem das Wasser im Munde zusammen, wenn man das sieht, und das muss alles einfach weggeschmissen werden. Ich habe schon mal in einem anderen Zusammenhang gesagt, die Vaterunser-Bitte, die wir heute mit einem Lied gebetet haben, unser tägliches Brot gib uns heute, die Vaterunser-Bitte ist eigentlich erfüllt. Global gesehen, weltweit gesehen, ist es so, dass wir genügend Brot auf dieser Erde haben. Ein Pastor hat mal gesagt, wir könnten an dieser Stelle eigentlich aufhören zu beten. An dieser Stelle, unser täglich Brot gib uns heute. Es ist genug da. Enno hat davon erzählt, dass einige Garagen voller Brot wöchentlich in Jever weggeschmissen würden, wenn es denn keine Verteilaktion gäbe. Es gibt in unserer Welt Milchseen und Butterberge. Unsere Landwirte müssen sich an Milchquoten halten, damit ja nicht zu viel produziert wird, wo auf der anderen Seite der Welt Menschen nicht wissen, woher sie das tägliche Brot und die tägliche Milch nehmen sollen. Die Milchpreise sollen natürlich nicht sinken und deswegen muss da die Schraube gezogen werden. Ich habe vor einiger Zeit auf einem Plakat gelesen, wenn unsere Milch wüsste, wie billig sie hier verscherbelt wird, dann würde sie sauer werden. Aber eben genau das Problem ist die Verteilung. Nicht, dass wir nicht genug hätten auf dieser Welt, sondern dass es schlecht verteilt wird und dass zu viel weggeschmissen wird. Und genau an dieser Stelle sieht die Tafel von Jever und auch die anderen Tafeln, die es bundesweit gibt, ihre Hauptaufgabe. Also wenn ich so reingucke in diesen blauen Transporter und das Essen und auch das Trinken dort sehe, dann werde ich daran erinnert, dass Essen und Trinken in der Bibel ganz häufig vorkommt. Ich habe mal nachgezählt anhand eines Buches, eines statistischen Bibelwörterbuches, wie viel Mal von Essen und Trinken in der Bibel die Rede ist. 550 Mal. Und zwar meistens sehr positiv. Ich denke an einen Hamburger Pastor in diesem Zusammenhang, der hat ein Kochbuch geschrieben mit biblischen Speisen. Ich glaube, das heißt himmlische Gerichte oder so ähnlich. Und seine Begründung für dieses Kochbuch ist, dass er sagt, so kommt die Bibel nicht nur in den Kopf des Menschen, sondern auch in seinen Bauch, was auch wichtig ist. Und er sagt, selbst wenn man sich da mal versieht bei den Rezepten und die Zutaten verschieden oder falsch mischt, es gibt da noch Markus 16, die letzten Verse, und da heißt es, wenn ihr etwas Giftiges essen solltet, so wird es euch dennoch nicht schaden. Also Essen und Trinken in der Bibel passt auf jeder Seite. Schon im ersten Buch Mose finden wir Geschichten vom Essen. als der Gott Israels, als Jahwe, dem Abraham erscheint im Hain Mamre auf geheimnisvolle Art und Weise in der Gestalt von drei Männern, erinnert uns an Vater, Sohn und Heiliger Geist. Da setzt Abraham diesen drei Männern ein großes, wunderbares Festmahl vor. Und die drei Männer langen zu und Abraham langt zu und sie kommen dort miteinander ins Gespräch über Gott und die Welt. Und dabei merkt Abraham, dass da nicht drei Männer nur an seinem Tisch sitzen, sondern der lebendige Gott ihm dort persönlich begegnet. Und ich denke an Isaak, den Sohn Abrahams. Als er denn eines Tages alt wird, so wie wir alle ja alt werden, und daran denken muss, eines Tages nun diese Erde zu verlassen und dann vor der Frage steht, wie mache ich das mit meinem Erbe, da lässt er sich von seinem erstgeborenen Sohn Esau, so hat er es jedenfalls vor, ein großes Festmahl bereiten, mit der Absicht, ihn dann anlässlich dieses Festmahls zu segnen und ihn zum Haupterben seines Vermögens einzusetzen. Aber die Mama in dieser Geschichte ist mehr so auf der Seite des anderen Bruders, auf Seiten des Bruders Jakob, und sie gibt ihm diesen heißen Tipp und sagt, du, also dein Vater denkt über die letzten Dinge nach, sagt sein Testament, und du gehst leer aus, wenn du nicht aufpasst. Und dann übernimmt sie das Korn und bereitet das Festmahl vor. Und der Jakob verkleidet sich als Esau. Isaak ist blind, kann nicht mehr so richtig sehen. Und identifiziert den Jakob mit Esau und segnet ihn und setzt ihn zum Erben ein. Das passierte bei Festmahlen oder anders ausgedrückt, große Erbschaften und Bundesschlüsse. Passiert ja heute auch noch manchmal in der großen Politik. Da wird ein großes Abendessen gegeben. Und dann passieren entscheidende Dinge. Im Buch des Predigers lesen wir fünfmal. Denn ein Mensch, der da isst und trinkt, hat einen guten Mut bei all seiner Arbeit. Und das ist eine Gabe Gottes. Und auch in den Evangelien wird berichtet, dass Jesus immer wieder die Tischgemeinschaft gesucht hat mit Menschen. Aber nicht nur mit seinen Jüngern und Jüngerinnen, sondern er hat ganz bewusst Tischgemeinschaft gesucht mit solchen, die eigentlich mit dem Glauben und mit der Kirche nichts am Hut hatten. Mit den Sündern und mit den Zöllnern, so wird uns berichtet im Neuen Testament. Und die frommen Leute in der Kirche regen sich darüber auf. Und sagen, was wollen diese ungewaschenen, unmoralischen Typen bei Jesus am Tisch? Oder besser gefragt, was will er bei ihnen? Aber Jesus lässt sich davon nicht irritieren. Wir lesen an anderer Stelle in der Bibel, dass er draußen vor der Stadt ist. Also nicht in den bürgerlichen Zusammenhängen, wie wir es denn manchmal meinen. Und manchmal auch vielleicht nicht in unseren Kirchen, wo wir ihn vermuten und glauben. Und Jesus sagt, es gibt so viele Menschen, die rettungslos verloren sind. Und ich bin auf der Suche nach diesen Menschen. Und das ist vielleicht auch manchmal der Punkt, warum wir Gott, warum wir Jesus in unserer Mitte so wenig erleben, weil er draußen ist. Bei den Sündern und bei den Zöllnern und bei den Abgeschriebenen. Und die lädt er ein. Und die will er gerne an seinem Tisch versammeln. Das haben wir vorhin in der Lesung gehört. In dem Gleichnis vom großen Abendmahl. Die Freunde und die Bekannten und die hohen Herren, die haben alle gute Ausreden. Und dann schickt er noch einmal seine Knechte los an die Hecken und an die Zäune. Und dann füllt sich der große Festsaal und die große Festtafel bis auf den letzten Platz. Das ist ja noch so ein bisschen mein Traum bei der Jeverschen Tafel, dass daraus eine richtige Tafel wird. Im Moment ist es ja mehr so ein Verteilstand. Dass daraus ein Tisch entsteht, zu den Menschen eingeladen werden können. Und wo man sich mit ihnen zusammensetzen kann, mit ihnen ins Gespräch kommen. Junge und Alte, Schüler und Senioren. Das ist vielleicht ein Gedanke, der schon bei dem einen oder anderen Mitarbeiter der Jeverschen Tafel auch bewegt wird. Aber Jesus hat Wert darauf gelegt, nicht nur einfach zu verteilen, wie bei der wunderbaren Brotvermehrung, sondern auch, dass die Leute sich zusammensetzen bei der wunderbaren Brotvermehrung. In Gruppen zu 50 und 100 wird ausdrücklich von Jesus seinen Jüngern anempfohlen. Und dass sie nicht nur zusammen essen, sondern dass sie eben auch Gemeinschaft am Tisch miteinander haben. Wenn Jesus über die Zukunft redet, über das Reich Gottes, dann bringt er das immer im Bild einer großen Tafel. Jetzt nicht der jeferschen Tafel, der Jerusalemer Tafel, der Tafel des himmlischen Jerusalems, so könnte man vielleicht sagen. Und er sagt, dass da Menschen aus allen Nationen und Völkern zusammensitzen werden und miteinander die Vollendung, die Erlösung zu feiern. Aus allen Nationen kann man sich manchmal gar nicht vorstellen, weil wir ja so begrenzt und beschränkt sind in unserem Denken, uns immer die Leute aussuchen, die irgendwie zu uns passen. So macht Gott das nicht. Er lädt weltweit ein und seine Tafel, da sitzen die buntesten Gäste zusammen und sie feiern Jesus, das Lamm Gottes, den Erlöser der Welt. Und da gibt's Jubel und Gesang und da gibt's Gespräche und da gibt's Austausch. Interessanterweise keine Klage mehr an diesem Tisch, weil alles plötzlich klar ist. Alles irgendwie so sein musste. Und die, die da ankommen, es auch so begreifen und verstehen. Und Jesus sagt im Zusammenhang des letzten Abendmahls zu seinen Jüngern, er sagt, ich werde nicht wieder vom Gewächs des Weinstocks trinken. Bis zu diesem Tag, wo diese große Tafel aufgebaut ist im Reiche Gottes. Und dann wird es das Erste sein, was Jesus an dieser Tafel macht, dass er sich dazusetzt. Und nach einer langen Zeit der Enthaltung, sag ich mal, wieder zugreift und diesen Kelch nimmt. Und vom Gewächs des Weinstocks trinkt. Man hat den Eindruck bei Jesus, dass es da ein Fasten ist auf diesen Tag hin. Dass er sich danach sehnt. Leute, die fasten, die sehnen sich nach etwas. Dass er sich danach sehnt, die Ewigkeit nicht allein zu verbringen und an seiner Tafel auch nicht alleine zu sitzen. Das ist in die frühe Gemeinde so stark eingegangen, diese Botschaft, diese Praxis Jesu, dass auch sie immer wieder Tischgemeinschaft in den Gemeinden gepflegt haben. Sie blieben aber beständig, wie heißt es, in der Apostellehre, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen, das ist das Abendmahl mit gemeint, und im Gebet. Das gehört mit zu den Kennzeichen, dass sie zusammenkamen, das Brot hin und her in den Häusern brachen und miteinander gemeinsam aßen. Das war ein wesentliches Kennzeichen der Gemeinde Jesu. Also die Bibel hat mit Tischgemeinschaft und mit Essen zu tun. Über 500 Mal in der Bibel tauchen diese Begrifflichkeiten auf. Was heißt denn eigentlich, wenn wir im Vater unser beten, unser tägliches Brot gib uns heute? Martin Luther hat gesagt, zu diesem Brot, um das wir im Vater unser bitten, gehört eigentlich all das, was lebensnotwendig oder auch Lebensmittel ist. Also nicht nur das Brot und die Brötchen, die hier verteilt werden, sondern Luther sagt, alles, was zur Leibesnahrung und Notdurft gehört. Der hatte noch eine etwas komische Sprache damals. Was zur Leibesnahrung und Notdurft gehört. Und jetzt geht es weiter. Wie essen, wie trinken, wie Kleider und Schuhe und Haus und Hof und Acker, das wird die Landwirte freuen, und Vieh, Geld, Gut, fromm Gesinde, also guter Angestellte könnte man an der Stelle übersetzen, und auch wohlgeratene Kinder, unser tägliches Brot gib uns heute, Herr, schenkt mir wohlgeratene Kinder, fromme und treue Landräte, Oberherren, sagt Luther hier an dieser Stelle, eine gute Regierung, gutes Wetter, Frieden, Gesundheit, Zucht, da würden wir heute von Werten sprechen, Ehre, gute Freunde und ganz wichtig auch getreue Nachbarn. Wenn wir sagen, unser tägliches Brot gib uns heute, ist all das mit gemeint. Denn es ist lebensnotwendig, gute Nachbarn zu haben und gute Freunde und eine gute Regierung und gut erzogene Kinder. Das ist Lebenswille. Wollen wir bloß den Eltern mal ins Gesicht zu gucken, die wohlerzogene Kinder haben, die sind immer fröhlich. Und die anderen lassen oft die Lippen dann runterhängen. Und Jesus sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und er geht nochmal eine Etage tiefer als Martin Luther. Er sagt, es gibt ganz tief im Menschen einen Hunger, den man mit diesem Brot, aber auch nicht mit guten Nachbarn und guten Freunden stillen kann. Das ist, so würde Jesus, wenn wir ihn jetzt heute Morgen hier fragen würden, antworten, das ist der Hunger des Menschen nach Gott. In der Bibel steht, Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Und ich habe in meinem Leben noch keinen echten Atheisten getroffen. Also ich würde ja gerne mal einen treffen. Sehne mich. Ich kenne viele Agnostiker, die sagen, also ich weiß nicht so ganz genau, ob es Gott gibt. Aber so einen richtigen Atheisten in meinem Leben habe ich eigentlich noch nie getroffen. Es gibt viele, die das so vor sich hertragen. Aber wenn man dann mit ihnen ins Gespräch kommt, dann merkt man, da gibt es noch Bereiche in ihrem Denken, wo sie dann doch glauben. Die ersetzen dann das Wort Gott gerne durch das Wort Natur zum Beispiel, indem sie sagen, die Natur hat dieses und jenes so gemacht. Oder die Evolution hat das hervorgebracht. Also sie haben dann so andere Begrifflichkeiten an dieser Stelle, die sie für Gott einsetzen, weil irgendwie dieses Wort Gott für sie so etwas ist, ich sag mal, wie die Ware, die da durch die Kühlregale gelaufen ist, ne? Wo man den Eindruck hat, die darf man nicht mehr verwenden, das Wort darf man nicht mehr verwenden und nicht mehr gebrauchen. Da ist vielleicht ein Verfallsdatum abgelaufen. Aber sie haben da neue Begriffe und neue Worte dafür. Und da merkt man plötzlich, irgendwo gibt es ein ganz tiefes, vielleicht sehr geheimnisvolles Verständnis von Gott. Es ist eine tiefe Sehnsucht im Menschen nach Gott. Bei manchen drückt sich die Sehnsucht einfach so aus, dass sie auf der Suche sind nach dem Sinn des Lebens. Und dass sie keine Antwort haben auf die Frage, wofür lebe ich eigentlich? Und bei anderen, dass sie auf der Suche sind nach Geborgenheit. Wo kann ich so sein, wie ich wirklich bin? Überall spiele ich eine Rolle. Geht uns auch so, auch in der Gemeinde. Überall spielen wir irgendwie Rolle. Im Krankenhaus bin ich der Blinddarm von Zimmer 214. Überall spiele ich eine Rolle und es gibt Zeiten in meinem Leben, wo ich da gerne raus möchte und gerne so sein möchte, wie ich bin. Und das hängt damit zusammen, dass ich in einer ungeborgenen Welt lebe. Das ist letztendlich eine Sehnsucht nach Gott, der mich geschaffen hat und der mich kennt, dem ich gar nichts vormachen kann. Der mir schon bei der Umkleide in meinem Hinterstübchen des Theaters sagt, Gregor, lass die Rollen und lass die Schauspielkleidung. Ich kenne dich. Und ich liebe dich trotzdem. Sehnsucht nach Gott. Oder eine Sehnsucht nach Vergangenheitsbewältigung haben viele Menschen. Warum sind denn die Wartezimmer der Psychotherapeuten so überfüllt? Weil die Leute nicht wissen, wohin mit ihrer Vergangenheit. Mit der Schuld von Menschen, die in ihrem Leben wirksam geworden ist, als Verletzung, Enttäuschung, als falsche Weichenstellung. Oder vielleicht auch, kommt man ja erst im zweiten Gedanken drauf, dass man auch selber Schuld auf sich geladen hat, mit der eigenen Schuld. Wohin damit? Ich glaube, dass unsere Gesellschaft nach Entlastung schreit. Was jeder Verein jedes Jahr macht, wenn der Kassierer dann seine Abrechnung vorlegt, nicht, dann muss Entlastung erteilt werden. Sonst kann der Kassierer nicht schlafen. Und irgendwann kommt das Finanzamt und sagt, wie ist das mit eurer Gemeinnützigkeit? Und dann müssen Kassenprüfer bestellt werden. Und die müssen dann sagen, ich beantrage Entlastung. Und was wir für so eine primitive Vereinskasse brauchen, das brauchen wir für unser Leben auch. Wir brauchen irgendjemanden, der sagt, ich erteile dir Entlastung. Auch wenn dein Jahresergebnis, deine Jahresbilanz in roten Zahlen ist. Aber du bist entlastet. Hier ist vergeben. Oder wenn es denn ans Sterben geht. Das Brot, das die Jeferische Tafel draußen verteilt, das ist ein Brot, das zum im Leben hilft.
Ich bin überzeugt. Und ich könnte ohne Brot selber gar nicht leben. Ich bin ein Brotfan. Paderborner, falls ihr mich mal einladet. Aber das hilft zum Leben. Ja, versteht ihr? Aber hilft das auch im Sterben? Und hilft das, wenn du diese Todeslinie überschreiten musst, ganz alleine? Und wenn ich in manche Bücherei gehe, in manche Buchhandlung, dann sehe ich, wie da die Regale sich füllen mit Literatur über die Thematik Sterben und Tod. Nahtoderfahrung, Kübler-Ross, das sind so die traditionellen Schriftsteller an dieser Stelle. Aber ganz viele Literaturbücher über dieses Thema, weil Menschen sich damit beschäftigen und Ausdruck ihrer Sehnsucht nach Gott, einen tiefen Ausdruck geben an dieser Stelle. Und nun kommt Jesus und sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Brot des Lebens. Die jeffersche Tafel ist für das eine Brot zuständig. Letztendlich kommt das auch von mir. Alle gute Gabe kommt von Gott dem Herrn. Aber für die Verteilung ist die jeffersche Tafel zuständig. Aber für das Brot des Lebens ist Jesus Christus zuständig. Und was er sucht in dieser Welt, zunächst einmal ist, er sucht Verteiler, so wie die jeffersche Tafel Mitarbeiter sucht für die Brotverteilung da draußen, sucht Jesus Christus Verteiler für das Brot des Lebens. Das liegt doch auch manchmal in unseren Kühlregalen. Manchmal sind doch Kirchengemeinden wie ein Kühlschrank. Da liegt das Brot des Lebens schon über Jahre tief gefroren, anstatt dass es nach draußen gebracht wird. Es gibt genug davon, von dem Brot des Lebens. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, dass ihr die Fülle habt und volle Genüge. Und wir haben das eingelagert, eingemottet zum Teil in unsere Kirchen und Gemeinden. Also auch da werden Verteiler gesucht. Aber das Brot des Lebens gibt Jesus selbst, ganz persönlich. Petra hat was Schönes gebastelt, das zum Schluss. Petra, kommst du einfach mal mit deinem geheimnisvollen Tablett oder was das ist. Hier nach vorne. Wir enthüllen das Denkmal. Das ist einmal unverkennbar, nicht? Unser Gemeindehaus und dann der blaue Ford Transit hier daneben. Was da drin ist, erklären wir gleich, aber noch nicht jetzt. Und, aber halt mehr in der Zuschauerposition hier. Ja, Petra, herzlichen Dank. Aber für mich ist das so ein Bild. Hier sieht man auch den Fisch, der hier vorne auf unserem Grundstück sich befindet. Der Fisch, der ja ein altes christliches Symbol ist für die, ich sag mal, für die Grundbotschaft. Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Erlöser dieser Welt. Dafür steht dieser Fisch, Ichthys auf Griechisch, sind die Anfangsbuchstaben von Jesus Christus, Sohn Gottes, Erlöser dieser Welt. Das ist das Brot des Lebens. Und ich denke, von beiden Größen, jeffersche Tafel auf der einen Seite und Kapelle, gehen wichtige Impulse aus, sollen wichtige Impulse ausgehen in unsere Stadt. Wir brauchen Brot, um zu leben. Und wir brauchen das Brot des Lebens von Jesus, um unsere Grundfragen beantwortet zu bekommen. Und immer wenn die beiden so nebeneinander stehen, Kapelle und Wurst am Samstagmorgen, denke ich als kleine Erinnerung daran. Wir brauchen die Tafel und wir brauchen das Evangelium von Jesus Christus.